Wer nicht hören will, kann lesen.
Willkommen zur neuen Folge Wer nicht hören will, kann lesen, der Radio Bonn-Rhein-Sieg Bücher-Podcast. Heute mit einem Träumertänzer, der alles andere als leicht in sein Leben gestartet ist. Er hat eine schwierige Kindheit gehabt, ist aufgewachsen in Bonn. Als Kind italienischer Einwanderer, der immer einer war, der Träume hatte und hoch hinaus wollte, der Ziele hatte, der sich mehr vorgenommen hat, als sein Umfeld ihm zugetraut hat und der es am Ende tatsächlich auch geschafft hat. Er gehört zum Besten, was die deutschsprachige Schauspielerei zu bieten hat. Er heißt Oliver Masucci und wir sprechen in dieser Folge über sein Buch Träumertänzer. Das kommt etwas später. Mein Name ist Sven Javorek, ich habe wieder ein paar Bücher mitgebracht und wie immer möchte ich beginnen mit dem Buch, das ich jetzt gerade im Moment lese und zwar jeden Abend vorm Einschlafen. Und ich habe mit dem heutigen Tage 400 von insgesamt, ich glaube es sind 560 Seiten gelesen. Ich kann mir also schon ein fundiertes Urteil erlauben über The Marriage Act von Bestseller-Autor John Maas. Zur Einordnung, das Buch ist Kategorie Near Future, eine Schublade, in die ich persönlich gerne mal reingreife, um mir ein Buch daraus zu holen. Near Future heißt, es ist ein bisschen Science Fiction drin, ein Blick in die Zukunft, wie werden wir später mal leben, wohin entwickelt sich das heute? Aber es ist eben jetzt nicht so weit weg in der Zukunft, dass es abstrakt wird, sondern Near-Future-Stoffe spielen unterschiedlich. Vielleicht in 10 Jahren oder so. Also vieles an zum Beispiel technischen Innovationen, was wir jetzt schon kennen, was vielleicht schon erfunden wurde, gibt es eben schon, aber es ist noch mal weiter gedacht. Es hat sich entwickelt und das finde ich immer ganz spannend. Der Titel verrät, es geht ums Heiraten. Wissenschaftlich ist belegt, wer glücklich verheiratet ist, ist gesundheitlich besser in Schuss. Also man ist glücklicher, Ehepaare sind, wie gesagt, gesünder und produktiver. Ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Wir leben ja im Kapitalismus. Da freut man sich ja über die Gesundheit der Menschen. Warum? Weil sie dann mehr zur Produktivität eines Landes beitragen, na klar. Und so gibt es im Vereinigten Königreich ein Gesetz, das verheiratete Paare besser stellt. Ja, die bekommen Privilegien, die wohnen besser, die bekommen schneller einen Kredit, die sind bei den Steuerabgaben besser gestellt, die Kinder haben Zugang zu besseren Schulen. Man muss aber, und das ist die Voraussetzung, einen sogenannten Smart Marriage-Vertrag unterschreiben. Und solange die Ehe wahrhaft glücklich und intakt ist, ist auch alles wirklich bene und bestens. Man profitiert von den angenehmen Seiten des Lebens, aber wehe, die Ehe kriselt. Dann nämlich bekommt man einen Beziehungsberater ins Haus. Der lebt dann für mehrere Wochen mit im Haus und macht eine tägliche Paartherapie. Und wie weiß die Regierung, ob es in einer Ehe kriselt? Wer einen Smart Marriage Vertrag unterschrieben hat, der willigt gleichzeitig ein, dass ein Audit, ich sage mal so, das ist so eine Art Alexa, immer mal private Gespräche aufzeichnet, die werden ausgewertet und wenn da rauskommt, ah Mensch, da stimmt doch was nicht, die zanken oft, der Umgangston ist rauer, die gehen nicht mehr so liebevoll miteinander um, dann ist man sozusagen im Visier der Regierung und dann werden unterschiedliche Dinge in die Wege geleitet. Jetzt ist das Buch in viele kurze Kapitel aufgeteilt, aufgehängt an mehreren Hauptcharakteren. Da ist zum Beispiel der Rentner, dessen Frau stirbt und als das rauskommt, ist er vertraglich gezwungen, sich schnell neu zu verlieben. Oder es gibt eine Ehefrau, die einem Geheimnis ihres Mannes auf die Schliche kommt. Es gibt einen Paartherapeuten mit einem sehr, sehr dunklen Geheimnis. Andererseits gibt es eine Influencerin, die sich öffentlich gegen die Regierung und das Smart-Ehe-Gesetz ausgesprochen hat. Die wird, und damit beginnt auch das Buch, in den Selbstmord getrieben. Es gibt also diesen großen, ich sag mal, geschichtlichen Überbau und dann erzählt uns John Maas, wie sich diese Geschichte auf einzelne und unterschiedliche Personencharaktere auswirkt. Ganz klar, das Buch kritisiert den Social-Media-Wahn, den Optimierungswahn. Es geht um den Eingriff in die Privatsphäre und was ich sehr unterhaltsam finde, das Buch hat von vielem etwas. Da ist Science-Fiction drin, Krimi, Drama und alles, ja, Zukunft, wie gesagt, aber eben nicht so abwegig, als dass man sich das nicht bald auch hier bei uns im wahren Leben vorstellen könnte. Das ist auf jeden Fall unterhaltsam. Mir fehlt zwischendrin so ein bisschen ein Push, dass es vorangeht. Oder dass es sich vielleicht nochmal ins Irrwitzigere steigert. Mir fehlen da so ein paar Spannungshöhen. Phasenweise plätschert es etwas dahin. Aber insgesamt finde ich lesenswert The Marriage Act von John Maas aus dem Heine Verlag. Er gehört zu denen, dessen Namen man hört, aber man kann ihm nicht unbedingt ein Gesicht zuordnen. Man hat schon Filme mit ihm gesehen, könnte aber nicht unbedingt sagen, wie dieser verdammt gute Schauspieler aus Die Schachnovelle oder Werk ohne Autor heißt. Sein Name ist Oliver Masucci. Er trägt, der Nachname lässt es vermuten, italienisches Blut in sich. Er ist mit so circa 3-4 Wochen, also als Baby, nach Bonn gekommen, ist in Bonn aufgewachsen. Er wollte seinen Traum verwirklichen und zum Schauspiel. Er spielt Theater, vor allem aber spielt er längst in Filmen und Serien in Deutschland, aber auch international, Stichwort Hollywood. Sein Buch heißt Träumertänzer und wie es zu diesem Titel kam, hat er uns im Interview erzählt.
Eigentlich fing das an, dass ich mich ins Kino geflüchtet habe. Ich habe mal einen 100-Markschein gefunden vor dem Safe meines Vaters und habe den eingesteckt und habe den einfach komplett investiert ins Kino. Das war meine erste Investition, die ich getätigt habe, und zwar ins Woki. Da war das Woki aber noch woanders, nämlich gegenüber vom Gangolf, was es auch nicht mehr gibt, direkt am Hauptbahnhof. Ja. Und da bin ich immer reingelaufen, habe Nonstop-Vorstellungen geschaut und habe mich einfach ins Kino verliebt und in diese Welten, weil da war alles bunt und schön und da waren fantastische Welten da. Die ersten Fantasy-Movies da auch gesehen oder Karate-Movies oder alles. Und da bin ich nach Hause gekommen und habe von diesen Welten erzählt und vom Kino und dass ich mal auf die große Leinwand will und mal solche Hollywood-Filme drehen möchte. Und da hat mein Vater immer gesagt, Ollo, bist du eine Träumertänzer? Ja, und er hat es als Schimpfwort dann benutzt und es wurde immer intensiver. Je mehr ich Schauspieler werden wollte, umso mehr hat er mich Träumertänzer geschimpft. Und irgendwann habe ich gedacht, eigentlich ein schönes Wort. Ja, das ist also die schöne Wortschöpfung meines Vaters, der ja nie wirklich in der Volkshochschule so richtig Deutsch lernen konnte, weil er immer arbeiten musste abends im Restaurant. Und so hat er so schön eine ganz eigene, sehr kreative Sprache entwickelt. Und ich liebe diese Sprache und habe das dann mir zum Credo gemacht und habe gedacht, eigentlich bin ich ein Träumertänzer, genau das bin ich. Und da wollte ich auch hin. Es geht nur darum, seine Träume umzusetzen, dass man genau das macht, was man träumt.
Im Prolog seines Buches erzählt Oliver Masucci, dass ihn das früher wütend gemacht hat, wenn ihn sein Vater Träumertänzer genannt hat. Mittlerweile ist er stolz darauf, ein Mann mit Träumen zu sein. Und nicht nur das, er ist auch einer, der seine Träume Stück für Stück hat wahr werden lassen. Und wie er das geschafft hat, davon erzählt er in seinem Buch. Und nicht nur er selbst ist stolz auf sich, sondern längst auch sein Vater, auch wenn der das nie so deutlich gesagt hat.
Ja, der sagt das ja nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass das ist so. Es ist aber auch, ehrlich gesagt, ich habe irgendwann festgestellt, als er nicht mehr ins Theater kam, dass er das auch sprachlich gar nicht alles so verarbeiten kann. Und dann kommst du irgendwann an den Punkt, dann denkst du, okay, ich bin einfach auch echt einen Schritt weiter gegangen als meine Eltern. Was kann ich, muss doch von denen jetzt nicht die ganze Zeit erwarten, dass sie mich bewundern. Es ist schön, es ist jetzt schön, wo ich das Buch geschrieben habe, Träumertänzer, dass, was ich merke, meine Eltern möchten auch ganz gern vorkommen. Und für sie ist es schön, dass diese Geschichte erzählt wird, ihre Geschichte. Das rührt sie, glaube ich, sehr.
Träumertänzer ist eine sehr persönliche Geschichte, die mit Beschimpfungen und Mobbing durch andere Kinder beginnt. Seine Eltern betrieben in Bonn-Ippendorf ein Restaurant und er war eben der Ithaka-Junge. Und er musste früh im Laden mit anpacken. Es war, er schreibt es an einer Stelle im Buch, ein Leben zwischen Polpette in Tomatensoße und Frikadellen mit Senf. Und nach wie vor hält er eine Carbonara zubereitet mit Sahne für ja fast schon sowas wie ein Verbrechen.
Wo ich mich mit meinem Vater immer gestritten habe, weil ich gesagt habe, das kannst du nicht kochen. Ja, und er hat gesagt, aber die Deutsche, die wolle da eine Gerichte und da wollte die satt sein. Sag ich, aber du musst denen doch das beibringen, wie das geht mit Primi Piatti und Secondi und den Antipasti so. Und irgendwann hat er es dann anders gemacht.
Oliver wurde zusammen mit seinem Bruder früh ins Gastrogeschäft mit eingebunden, schmutziges Geschirr waschen, den Service übernehmen. Und es gibt eine Anekdote, da war er 15, da sagten seine Eltern, so, wir machen Urlaub. Und der kleine Oliver freute sich, ja, endlich mal irgendwie wieder was anderes sehen. Bis ihm sein Vater offenbarte, nee, du nicht, du bleibst in Bonn und führst das Restaurant.
Also ich konnte mit 15 dann rapide alles kochen, weil ich musste, ich hatte es auch quasi immer zugeguckt, konnte kellnern und konnte ein Restaurant führen. Und ich hatte mit 15, 16 Jahren, ich hatte immer Geld. Also das war schön.
Und so spielt Essen und vor allem Kochen eine große Rolle in seinem Leben. Er schreibt, wenn er für eine Frau kocht, dann wird's ernst. Und er schreibt auch, dass für ihn ein gemeinsames Essen intimer sein kann als gemeinsamer Sex. Und wenn er unterwegs ist, zum Beispiel zu Dreharbeiten in Los Angeles, dann kocht er, so oft es geht, selbst. Dann wird aus seinem Hotelzimmer oder aus seinem Trailer am Filmset eine kleine Küche, weil er sagt, egal wo, Catering auf Dauer ist einfach Murks.
Ja, im Trailer habe ich eine Kochnische. Ich habe dann selber so einen Multicooker, ja, der kann alles. Der kann Airfryen, der kann Pressure gucken, der kann steamen, der kann Slow gucken, der kann eigentlich alles. Den nehme ich immer mit. Ich habe so eine Box mit Gewürzen, die nehme ich auch immer mit. Und dann koche ich da. Aber ich koche halt gern auch für die Maske und für die Leute, für meinen Assistenten. Deswegen koche ich dann immer so. Ich koche dann in der Pause, koche ich was, das esse ich aber erst danach. Ich bin schneller, fitter, besser, wenn ich beim Drehen abnehme, anstatt zunehme. Ja, also das Hirn funktioniert besser, wenn ich einfach nur Wasser trinke.
Bis Oliver Masucci da angekommen ist, wo er sich jetzt befindet, war es ein längerer Weg, der aber früh vorgezeichnet war. Er schreibt im Buch über seine Lehrerin, Frau Reiche, die ihn in die Theater-AG eingeladen hat. Er schreibt über seinen ersten Theaterauftritt in der Aula des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums. Und er schreibt, wie er nach fast 50 Jahren seine ehemalige Lehrerin Frau Reiche in Bonn wieder traf. Da war er schon ein gefragter Mann in Hollywood überhaupt. Es ist eine beeindruckende Liste von Filmen und Serien, in denen Oliver Masucci mitgespielt hat. Aktuell ist er in der Serie $1 Billion zu sehen. Wir haben ihn gesehen in Der Schwarm. Vor kurzem war er auch noch im Kino in The Palace. Fantastische Tierwesen, Dark, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Also das sind schon namhafte Produktionen. Er wollte immer auf die Leinwand, nahm dafür einen langen Umweg über die Theaterbühne in Kauf. Er lernte dort sein Handwerk, unter anderem am renommierten Wiener Burgtheater. Aber dann eines Tages kam die große Chance und es war tatsächlich auch der erste Film, in dem ich auf Oliver Masucci aufmerksam geworden bin. Er ist wieder da. Ein Riesenerfolg im Kino. Er spielt da den wiedergeborenen Adolf Hitler, der im Deutschland der Jetztzeit klarkommen muss. Eine Komödie, teils so ein bisschen dokumentarisch inszeniert. Als Hitler läuft er durch die Straßen und spricht die Leute an. Und was die ihm offenbaren, wie diese Leute auf ihn reagieren, das ist teilweise schon erschreckend. Dieser Film war sein Durchbruch.
Es kam dann das Angebot, den Hitler zu spielen. Er ist wieder da. Und erst war ich beleidigt und dann habe ich den, fand ich aber das Konzept unglaublich, da als Borat quasi durch Deutschland zu fahren, den Leuten ihre braune Gesinnung aus der Nase zu ziehen. Und dann bin ich halt und mit dem mal auch den mal komödiantisch, das mal dieses Tabu mal zu brechen, ja. Und gleichzeitig aber auch was zu erzählen über dieses Land und wie der Hitler auch den Leuten nicht aus dem Kopf geht, ja. Er ist einfach drin, der letzte Satz von dem ist, ich bin in ihrem Kopf, sie können mich nicht erschießen, ich bin in ihnen drin. Und der Film ist sehr intelligent gemacht. Und das hat dann einfach 2,6 Millionen Kinozuschauer und so bin ich dann quasi auf die Leinwand geklatscht.
Ein guter Schauspieler, ein interessanter Typ und ein toller Autor mit ganz, ganz viel Gefühl fürs Geschichtenerzählen. Oliver Masucci, Träumertänzer aus dem Lübbe Verlag. Zum Schluss ein Buchtipp noch in aller Kürze. Anna-Maria Kaspari ist eine Autorin in Köln geboren. Die hat es in die Eifel verschlagen. Sie hat mit Ginsterhöhe ihren ersten Eifelroman rausgebracht. Die Geschichte handelt von Albert. Das ist ein junger Bauer, 1919 vom Krieg schwer gezeichnet. Kommt er zurück in die Eifel, in sein Heimatdorf Wollseifen. Dort hat er es erstmal schwer, wieder anzukommen, aber es gelingt ihm wieder, Teil der Dorfgemeinschaft zu werden und er bekommt auch sein Leben insgesamt wieder in den Griff. Alles könnte sich schön und gut weiterentwickeln. Dann aber naht der Zweite Weltkrieg und die Bewohner von Wollseifen werden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen, denn dort marschieren die Soldaten ein. Ginsterhöhe ist Kasparis, wie gesagt, erster Eifelroman. Sie hat dafür mit Zeitzeugen gesprochen. Die Geschichte ist also sehr nah dran an wahren Begebenheiten. Und nach Ginsterhöhe hat sie den Nachfolgeroman Perlenbach geschrieben. Der ist letztes Jahr rausgekommen. Und es wird auch noch eine weitere Geschichte geben, denn das Ganze ist als Trilogie angesetzt. Wer auf historische Geschichten steht, noch dazu mit Lokalbezug, in diesem Fall ist es die Eifel, dem sei Anna-Maria Kaspari und ihre Romane empfohlen. Alle Bücher der Sendung liste ich euch auch nochmal auf im Text zu dieser Podcast-Folge und damit sage ich Tschüss, viel Spaß beim Lesen, mein Name ist Sven Jaworek, bis ganz bald.
Wer nicht hören will, kann lesen.